Deutschlandfunk Kultur Interview.
2 Jahre her, als sich der autoritäre Machthaber Lukaschenka nach der Wahl 2020 erneut zum Sieger ausrufen ließ und damit den friedlichen Protest von Hunderttausenden gegen die Wahlfälschung in Belarus auslöste. Doch die Oppositionsbewegung wurde brutal niedergeschlagen. Viele wurden verhaftet oder mussten sich ins Ausland retten. Wie es jetzt um die Opposition steht und warum die Zukunft von Belarus auch in der Ukraine entschieden wird, das zu erfahren, bin ich jetzt mit Ina Rumjanzewa verbunden, Mitglied bei der Organisation RASAM. Aus dem Belarussischen übersetzt heißt das gemeinsam. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau von Billerbeck.
Beschreiben Sie uns doch bitte mal die Lage für die Opposition in Belarus dieser Tage.
Ja, zunächst einmal würde ich gerne den Begriff Opposition etwas weiten und von der Demokratiebewegung sprechen, denn sie ist sehr vielfältig seit 2020 und hat eigentlich nichts mehr oder wenig nur noch mit dem zu tun, was wir bis 2020 kannten, weil diese Bewegung einfach breite Teile, also die Mehrheit der Bevölkerung damals erfasst hat. Heute sieht die Lage zunächst einmal natürlich sehr, sehr dramatisch aus, auch wenn wir hier in Deutschland nicht mehr so viel davon mitbekommen. Wachsen die Repressionen von Monat zu Monat tatsächlich. Wir haben am heutigen Tag 1.262 politische Gefangene. 2 Vergleiche, um das mal einzuordnen. Nach der letzten Repressionswelle hatten wir 5 politische Gefangene, über die dann auch mit dem Westen verhandelt wurde. Und im Vergleich zur Bevölkerungszahl wird es auch noch mal sehr, sehr deutlich. Also ich habe mal so einen Indikator ausgerechnet, die Gefangeneninzidenz, also die Gefangenen auf 1 Million Einwohner sind 136 in Belarus und 3 in Russland. Also einfach um mal den Maßstab dieser massiven Repressionen zu kennzeichnen. Die NGOs wurden faktisch komplett geschlossen. Also ich habe hier eine Liste vor mir liegen mit um die 600 NGOs, die seit letztem Sommer geschlossen wurden oder in die Zwangsschließung getrieben wurden. Es ist also im Land kein nicht nur politisches Engagement mehr möglich, auch im zivilgesellschaftlichen Bereich ist faktisch alles totgemacht worden. Die Opposition wurde und die Demokratiebewegung wurden ins Exil gedrängt. Aber, das ist vielleicht zum Abschluss die gute Nachricht, sie existiert weiter. Und das ist ein großer Unterschied auch zu den Jahren davor. Man hat die Namen nicht vergessen der Leute und die sind auch immer noch aktiv.
Aber Lukaschenkos Repressionsapparat macht es ja fast unmöglich, dass Menschen offen aufbegehren. Wie machen Sie das, Opposition, Demokratiebewegung, die im Untergrund agiert? Wie versucht man da Widerstand zu leisten?
Ja, also das ist inzwischen mit einem enormen persönlichen Risiko verbunden für die eigene Freiheit, für das Leben, für die Gesundheit. Und dennoch haben die Leute verstanden, dass man einfach zu viel auch schon auf sich genommen hat und es einfach keinen Weg zurück gibt. Und ganz konkret haben wir das jetzt im Frühjahr gesehen, als der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine begann, wurde ja auch belarussisches Territorium von der russischen Armee genutzt, um Raketen abzufeuern auf ukrainische Städte, um Militär zu verlagern. Und da hat sich eine starke Partisanenbewegung entwickelt, die sehr erfolgreich es geschafft hat, diese Transporte aufzuhalten, die sogenannten Schienenpartisanen. Viele von ihnen wurden dann später verhaftet, des Terrorismus angeklagt und ihnen droht jetzt tatsächlich die Todesstrafe.
Gibt es auch sowas wie zivilen Ungehorsam oder Dinge, die ganz ungewöhnlich sind? Denken wir an die Soldatenmütter in Russland, die ja auch viele Proteste gemacht haben. Gibt es sowas auch in Belarus?
Ja, das haben wir gerade am Anfang des Krieges noch gesehen, wo auch die Menschen in Belarus mit Schildern Nein zum Krieg auf die Straße gegangen sind, sofort verhaftet wurden. Inzwischen ist die Frage wirklich der Sinnhaftigkeit solch ganz offener Aktionen, weil einfach der Repressionsapparat so stark ist, dass danach, also wenn man im Gefängnis sitzt, natürlich kein Widerstand mehr möglich ist. Insofern ist auch jetzt der Zuspruch der Opposition aus dem Ausland, die Dinge zu machen, die jeder auch für sich selbst eben verantworten kann. Das kann auch das persönliche Gespräch sein, weil für etwa ein Drittel der Belarussen die wichtigste Informationsquelle tatsächlich das persönliche Gespräch ist. Es gibt kein Vertrauen mehr in die Staatsmedien und insofern kann man auch so beitragen, die Stimmung im Land weiter Richtung demokratischen Wandel zu unterstützen.
Was fordern Sie denn von Deutschland in dieser so prekären Lage für die Demokratiebewegung in Belarus?
Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass wir natürlich große Fortschritte gesehen haben und uns auch darüber freuen, dass die Demokratiebewegung ganz anders wahrgenommen wurde noch als vor 2020. Es gab eine breite politische und moralische Unterstützung. Svetlana Tichanowskaja ist die Vertreterin, eigentlich wird wahrgenommen als die Vertreterin des belarussischen Volkes. Sie hat in ihren 2 Jahren mehr Besuche auf internationaler Ebene absolviert als Lukaschenko in einem Vierteljahrhundert. Und dennoch wünschen wir uns gerade von Deutschland natürlich mehr Unterstützung. Das betrifft ganz aktuell zum Beispiel den Status der Geflüchteten aus Belarus hier in Deutschland. Dazu muss man wissen, dass viele oder einige von ihnen bis zum Februar 2020 Zuflucht in der Ukraine gesucht hatten vor den Repressionen. Wir gehen von einigen 10.000 aus. Diese Menschen haben aber in der Ukraine nie einen dauerhaften Status bekommen und als der Krieg ausbrach, mussten sie fliehen, galten als belarussische Staatsangehörige und haben jetzt hier in Deutschland keinen gesicherten Status. Das heißt, wenn sie bis zum 31. August nicht nachweisen können, dass sie eine feste Arbeitsstelle zum Beispiel haben, dann droht ihnen die Abschiebung oder sie müssen das normale politische Asyl eben auf sich nehmen. Wenn sie andererseits abgeschoben werden, droht mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Verhaftung. Wir haben viele Fälle gesammelt von Aktivisten, die beispielsweise zur Beerdigung der eigenen Eltern ins Land gefahren sind und daraufhin verhaftet wurden.
Sie haben schon den Zusammenhang zwischen Belarus und der Ukraine das erste Mal hergestellt. Nun erleben wir einen brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Inwieweit ist die Zukunft von Belarus auch geknüpft an das Schicksal der Ukraine?
Ja, also hier würde ich gerne, weil das schön zusammengefasst ist, Svetlana Tichanowskaja zitieren, die immer gesagt hat, ohne eine sichere Ukraine kein freies Belarus, ohne ein freies Belarus keine Ukraine, keine sichere Ukraine. Wie eng das Schicksal beider Länder miteinander verknüpft ist, hat uns wirklich dieser Krieg gezeigt, denn Putin hat zum einen Belarus als Aufmarschgebiet für russische Truppen benutzt, andererseits hat Lukaschenko es nur dem Kreml zu verdanken, dass er überhaupt noch an der Macht ist. Das heißt im Umkehrschluss, es muss zu einem Sieg der Ukraine in diesem Krieg führen. Russland muss von ukrainischem Territorium zurückgedrängt werden und im Zuge dessen müssen auch russische Truppen von belarussischem Territorium abgezogen werden. Das heißt, auch wenn es jemals zu Verhandlungen kommt über den weiteren Status der Ukraine, muss Belarus Teil dieser Verhandlungen sein. Belarus darf nicht hinter einem, wie wir es jetzt sehen, sich senkenden eisernen Vorhang verschwinden. Man muss die Menschen weiter unterstützen und darf das Land nicht als Faustpfand quasi opfern in diesem Spiel.
Ina Rumjanzeva war das von der NGO RASAM über die Lage der belarussischen Opposition 2 Jahre nachdem Machthaber Lukaschenka dort den Wahlsieg für sich reklamiert hat und riesige Proteste ausgelöst hat. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.